Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich an diesem schönen Nachmittag. Dürfte gar nicht so sein, müsste ja regnen, aber hier bringt die Sonne rein. Und ich begrüße Sie zur Lesung mit Zora del Buono. Zora del Buono, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, das ist mir fast auf den Zungen vergangen. Und ich habe gesagt, das ist jetzt ein guter Künstlername. Und es ist kein Künstlername. Du heißt wirklich so.
Ja, ich heiße so, und ich wäre auch nicht so unverschämt, einen Künstlernamen zu haben, der Morgenröte oder Morgendämmerung des Guten heißt.
Also
meine Großmutter hieß schon so, und ich schreibe gerade den Familienroman. Meine Großmutter war eine, wie ich jetzt herausgefunden habe, Mörderin. Also 1948 kam es zu einem Mord, und das neue Buch wird auch heißen Vergiss nicht, du trägst ihren Namen. Also so ist das, aber ich bin keine Mörderin.
Und so italienisch der Name hört, ja, hört sich an. Sie ist Schweizerin, ist in Zürich geboren und sie spricht Schweizerdeutsch. Die Weltsprache von morgen, deshalb sagen wir Grüezi miteinander. Ja. Also in der Schweiz heißt man sonst Kalbermatter, Knöbüler oder Federer. Hm? Ja. So what?
Und der Name ist aber schon sizilianisch. Ja. Also das ist schon nicht. Ja, okay.
Aber du hast beides gesprochen als Kind?
Ja, ich habe beides gesprochen als Kind. Ja, ja, klar.
Und das wissen Sie wahrscheinlich. Sie ist vom Beruf nicht als Schriftstellerin geboren, sondern ihr erster Beruf ist Architektin. Und sie hat diesen Beruf auch ausgeübt. Was bringt einem das als Schriftstellerin, wenn man Architektin ist?
Ja, es gibt ja das große Vorbild für alle Schriftstellerinnen, die Architekten sind, oder umgekehrt. Max Frisch war das ja auch, ja, also von daher, und der hat aber besser gebaut als ich. Nein, der hat wirklich richtig tolle Bäder gebaut in Zürich, also es gibt dieses Freibad und so. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einerseits hat man bei beiden Sachen das leere Papier vor sich. Und wir sind ja hier in einer super Umgebung, jetzt auch gleich mit dem Kurhaus nebenan. Natürlich, wenn du eine Architekturausbildung durchlaufen hast, siehst du die Welt anders und du kannst die Dinge einordnen. Wann ist was gebaut worden, wieso, wie hängt das zusammen? Das ist sicher mal ganz schön. Also, dass ich einfach, ich betrachte die Welt halt als Architektin, obwohl ich schon ewig nichts mehr gemacht habe. Und es ist doch auch so, dass du mit ein paar Strichen eine Atmosphäre schaffen musst beim Schreiben. Und ich glaube, es ist hilfreich, wenn man gelernt hat zu sehen. Also wir haben halt einfach gelernt zu sehen.
Könnte es sein, dass du deshalb deine Bücher so schön machst, wie beispielsweise dieses Buch? Das ist eines der schönsten Bücher, das ich da in den letzten Jahren in den Händen gehabt habe. Es lohnt sich nur schon, darin zu blättern, haptisch und mit Fotos und unglaublich schön. Und das habe ich auch noch nie gesehen, das andere von ihr mit dem Umschlag.
Ja. Aber das war die Grafikerin. Aber man muss sagen, ja, also die hatten dann die Ideen, es geht dort um Überwachung, und die hatten dann die Idee mit so Ohren, und diese Ohrmuscheln, die sahen so schrecklich aus, dass ich mich dann geweigert habe und gesagt, es geht gar nicht. Und dann haben sie die Augen gemacht, was sehr viel hübscher geworden ist. Aber ich glaube, es ist natürlich auch ein Trend oder so, also der Buchmarkt hat es ja nicht ganz einfach. Und von daher sind diese schönen Bücher, das ist etwas, was wieder gefragt ist, weil lesen kannst du ja auch einfach online, aber ein Buch in den Händen zu halten, ist eben was Schönes, und wenn das Buch auch noch angenehm gestaltet ist oder sich gut anfühlt, ist das nochmal positiv. Von daher ist das auch vielleicht wieder ein bisschen ein Trend bei den Büchern, dass man sie auch schön gestaltet.
Nach 4-5 Jahren Berufstätigkeit ist sie beim Journalismus gelandet. Sie ist Mitbegründerin von Mare, das Sie vielleicht kennen. Sie hat auch für Mare geschrieben natürlich.
Man muss sagen, das ist eine Meereszeitschrift. Mare ist ein bisschen wie Geo fürs Meer, aber kulturlastiger, würde ich sagen.
Ja, und Journalismus, bringt das was, wenn man Schriftstellerin werden will? Oder ich, ne?
Also ich finde es schon auch nicht ganz einfach, weil mir liegt jetzt das Schriftstellerin, ich bin ja ein spätes Mädchen in dem Sinn, weil ich ja alles sehr viel später angefangen habe, als andere Leute das machen. Also das erste Buch habe ich geschrieben mit 43 oder 44, was ja wirklich alt ist. Und der Journalismus war mir jetzt, ich habe mich nie Journalistin genannt, mir war das immer unangenehm, Journalistin zu sagen. Ich habe dann gesagt, also ich bin eigentlich Architektin, aber jetzt gerade bin ich auch Redakteurin, so. Mhm. Und dieses literarische Schreiben war mir dann angenehmer oder näher, weil ich habe es nicht so mit der Wahrheit. Also es fällt mir dann irgendwie schwer.
Ja, aber Fake News ist da sehr neu.
Eben, und das möchte man ja nicht. Ja? Man möchte ja keine Fake News machen. In dem Sinn ist es dann besser gewesen für mich, mich mit dem Literarischen, als mich so... Also, Vorbereiten für ein Interview zum Beispiel ist so aufwendig und das ist, du musst so genau sein und alles darf nicht, du solltest nicht manipulativ sein etc. Ich finde guter Journalismus, also ich bin das nicht, ich bin einfach keine gute Journalistin.
Lass mir das mal stehen. Aber sie ist Botanikerin, habe ich mir gesagt. Das eine Buch heißt Reisen zu alten Bäumen und das andere heißt Hinter Büschen an eine Hauswand gelehnt. wie haben wir es jetzt mit den Bäumen oder mit den Büschen?
Ich glaube, heute machen wir erst die Bäume und dann die Büsche, weil die Bäume sind noch näher, also nee, die Bäume sind an der Wahrheit sehr nah dran. Also eigentlich sind beide an der Wahrheit sehr nah dran, aber das eine ist ein Roman und das andere sind Reisegeschichten.
Morgen gehen wir in den Busch.
Und gucken, was hinter den Büschen passiert.
Und ich habe einen schönen Satz gefunden bei dir. Bäume reden nicht mit uns, aber sie haben uns viel zu sagen.
Genau.
Was sagt ihr das? Also, was sagst du uns damit?
Ich merke nur, als ich das Baumbuch, als das veröffentlicht wurde, habe ich gemerkt, wie viele Leute darauf angesprungen sind. Und dass fast jeder hat mit irgendeinem Baum eine Beziehung. Also fast jeder hat einen Lieblingsbaum, einen besonderen Baum, eine Dorflinde, irgendwie. Das ist was, was uns anspricht, weil sie eben uns überleben, weil sie älter sind, weil sie größer sind, weil sie mächtiger sind. Und Bäume zeigen uns, wie klein wir sind und wie nichtig auf eine Art. Und ich glaube, dieser Respekt, den man vor denen hat, das ist das, was mir so gefallen hat. Mhm.
Und als Schriftstellerin gibst du auch Schreibkurse für angehende Schriftsteller, für Journalisten, für Deutschlernende.
Ja, das kommt dann eher in dem anderen. Ja. Das habe ich jetzt angefangen und das ist sehr schön.
Und weil da sagst du so schöne Internetsprache. 6 Wörter, dann Punkt.
Gar nicht.
Ja, keine Adjektive.
Naja, ich weiß, worauf
keine
du hinaus willst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Okay. Ja. Du möchtest auf den ersten Satz hinaus, oder?
Der erste Satz. Der erste Satz.
Erste Sätze sind wichtig.
Ja. 8 Wörter.
Ja, stimmt. Ja. Okay.
Ich nehme den zweiten gerade vorweg. Ja. Der zweite Satz hat 85 Wörter. Sie können zählen. Bitte.
Okay. Also das Leben der Mächtigen reisen zu alten Bäumen. Ich bin bei 14 der ältesten Bäume der Welt gewesen. Bei keinem in Österreich, muss ich gestehen, aber ganz nah im Engadin bei einem. Ich habe die ausgesucht, irgendwann findet man, wo sind die ältesten Bäume und eben mit den Dorflinden gibt es wahnsinnig viel zu erzählen, weil an einer Dorflinde kannst du quasi die ganze Geschichte die älteste Baum Deutschlands, die Linde von Schenklingsfeld, da kann man von den Germanen bis heute die ganze Geschichte dran erzählen, weil da war Tanzlinde, Gerichtslinde, Hexen wurden da gehängt. Da gibt es diese ganz großen Erzählungen. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist dann halt doch so, die Größten, die Dicksten und die Ältesten sind da, wo sie hingehören. Herr Trump würde sich freuen, nämlich doch alle in Amerika. Das heißt, von den 14 Bäumen waren doch 6 in den USA, die ich ausgesucht habe. Und einen davon würde ich jetzt lesen. Es dauert so etwa 17 Minuten, aber ich lese dann fast den ganzen. Ich habe ihn ein bisschen gekürzt, damit wir in der Zeit bleiben. Ist das gut? Ach so, man muss sagen, ich habe sie auch alle fotografiert. Und zwar mit der Rolei. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Kamera noch erinnern können. Das ist die, wo man von oben reinguckt. Und sie hat 2 Objektive. Und sie macht quadratische Bilder, was ein bisschen absurd war für einen Baum, ja, quadratische Bilder. Aber es war halt, das ist die klassische Porträtkamera. Und ich habe versucht, weil das ja einzelne Bäume sind, sie als Individuen zu sehen und zu verstehen. Und diese Kamera hat auch keinen Zoom und keine Wechselobjektive. Man muss wirklich näher rangehen und weiter weg. Und ich habe dann aber gedacht, ich bin ja keine Fotografin, also von daher ist das auch alles so, war so ein bisschen wackelig. Die stehen schon so lange da, dann kann ich mir jetzt auch die Zeit nehmen, bei verschiedenen Lichtverhältnissen um diese Bäume herumzuschleichen und weiter weg und näher ran.
Das hast du so ihnen auch gesagt.
Das habe ich natürlich, ich habe mit denen immer geredet. Nein, ja? Ich habe sie nicht umarmt und ich habe nicht mit ihnen geredet. Aber ich habe Leute getroffen derweil, die mit ihnen geredet haben und auch sie umarmt haben. Aber ich habe nichts gegen Bäume umarmen. Gut, ist das mit dem Mikro alles gut so und dem Lautstärke alles gut? Okay. Senator und Lady Liberty. 2000 Jahre lang stand sie in seinem Schatten. Jetzt aber, an diesem sonnigen Februarmorgen, ist ihre schlanke, doch kräftige Gestalt schon weit von Weitem zu erkennen. Nichts kann sich mit ihr messen. Sie überragt sie einfach alle. Die mageren Bürschchen um sie herum in diesem sumpfigen Wald, der bezaubernd lückenhaft wirkt in seiner winterlichen Blattlosigkeit, wo einzig ein paar ranke Königspalmen grün in die Höhe strecken und das Spanish Moss wie silbern schimmernde Perückenfetzen von den kahlen Ästen hängt, während am Boden üppige Farne einen dschungelhaften Grund bilden, auf dem bisweilen auch Alligatoren hausen. Bis zu der dramatischen Nacht vom 16. Januar 2012 spielte sie nur die zweite Geige. Denn bis zu jenem Zeitpunkt stand auch er da, ihr greiser und gewaltiger Gefährte, der ihren Lebensweg vom ersten Tag an begleitet hatte und der mit seinen 1600 Jahren bereits ein alter Genosse war, als sie ihre zarten Keimblätter in die Luft zu recken begann. Ungefähr zu der Zeit, als in Galiläa ein jüdischer Junge aufwuchs, der als Jesus von Nazareth in die Menschheitsgeschichte eingreifen sollte. Dass es eine Sie und ein Er sind, ist den Menschen geschuldet, nicht der Biologie. Die aufrechte Sumpfzypresse ist monözisch. Sie trägt sowohl männliche als auch weibliche Blüten. Und doch ertappt man sich dabei, sie beide zu personifizieren und ihnen gegebene Namen zu übernehmen. Sie, die Lady Liberty, er, der Senator, sie, die Lebende, er, der Tote. Wer sich an diesen verbalisierten Geschlechterzuordnungen stört, mag sie in Gedanken die aufrechte Sumpfzypresse nennen und ihn den Baum. Ihn, den Baum, hatte 1925 ein Hurricane von 60 auf 35 Meter gekappt. Die Feuerwehr von Longwood installierte einen Blitzableiter, der künftigen Schaden abwenden sollte, und ein Bürger schrieb den Landbesitzer an, den Holzindustriellen und Senator des Staates Florida, Moses O. Overstreet, ob er den Wald, in dem die beiden alten Bäume lebten, nicht von der Abholzung verschonen wolle. Vielleicht könne man gar einen Park für die Öffentlichkeit einrichten. Senator Overstreet schenkte daraufhin das Stück Land dem County und nannte dieses ihm zu Ehren, den größeren der beiden Bäume, Senator. Lady Liberty kam erst 2005 zu ihrem Namen, im Zuge des Patriotismus-Taumels, in dem die Nation nach den Anschlägen von 9/11 sich befand. 12 Meter trennen die 27 Meter hohe Lady Liberty und den verkohlten Stumpf des Senators, oberirdisch zumindest. Denn was unter der Erdoberfläche vor sich geht, kann man nur erahnen. Bäume derselben Art kooperieren oft durch ihre Wurzeln. Kränkelt einer, unterstützt ihn der Nachbar mit Glucose und anderen Nährstoffen. Man könnte die tragische Geschichte des Senators erzählen, ohne Sam Tommy zu erwähnen, doch dann wäre sie nur die Geschichte über einen besonderen Baum. So aber wird sie zu viel mehr. Everything is connected, hatte der bedächtige Mitfünfziger vor 3 Wochen und 400 Kilometer von hier entfernt gesagt. Nicht nur einmal, der Satz war ihm wichtig. Sam Tommy, dessen Nachname die Weißen seinem Großvater aufgezwungen haben, denn kein Angehöriger des Volkes der Seminolen trägt freiwillig einen solchen Yankee-Namen, ist von Spiritualität durchdrungen. Er ist einer der Indianer Nordamerikas, die sich nicht vom Christentum haben überwölben lassen, sondern an andere göttliche Energien glauben, an die der Bäume zum Beispiel. Everything is connected, sagte er, als wir über Zufallsbekanntschaften wie unsere sprachen und dass solche Begegnungen am Rande einer Highway-Tankstelle eben nicht zufällig seien, es daher auch nicht verwunderlich sei, dass er, der in einem Indianerreservat in den Everglades im südlichsten Florida lebt, hier und jetzt davon erzählen könne, wie er vor 3 Jahrzehnten mit seiner 8 Tage alten Tochter die 4-stündige Fahrt nach Longwood zum Senator unternommen habe, um nachts, als keiner es sah, mit dem Neugeborenen kultische Handlungen unter dem heiligen Baum zu vollziehen. Babys durch den Senator mit dem Glück Göttlichen in Kontakt zu bringen, sei ein über Generationen gepflegter Brauch gewesen, denn dieses höchste und älteste Lebewesen östlich der Rocky Mountains war das Verbindungsglied zwischen den Geschöpfen der Erde und dem Himmel und der spirituellen Welt. Durch das Ritual habe der Säugling zudem die Kraft der Ahnen erhalten, ein Schutz für das ganze Leben. Der Tod des Senators sei für die Seminolen so schmerzlich wie der Tod eines Angehörigen gewesen, zumal der Baum auch Landmark war, ein Orientierungspunkt im sumpfigen Dickicht, jahrhundertelang. Von sumpfigem Dickicht kann heute nicht mehr die Rede sein. Der Landkreis, in dem die Sumpfzypressen stehen, heißt zwar Seminole County, aber er ist zu einer gesichtslosen Gegend mit manikürten Rasenflächen und geklonten Reihenhaussiedlungen verkommen. Hier, nördlich von Orlando, wo Disney, Universal und SeaWorld ihre Unterhaltungsparks eingerichtet haben. Hinter modernen Malls führt ein asphaltierter Weg um einen See, an dessen Ufer aus Lautsprechern Musik erklingt. Walk on the Wild Side im 200-Meter-Takt. Es hat geregnet, kein Mensch ist unterwegs. Selbst der Hund, treuer Begleiter, wirkt verloren. Lou Reeds Stimme schallt ins Leere, Terrassenanlagen mit neorenaissancenen Kunstsandsteinbalustraden. So viel zur Architektin, vermitteln ein mediterranes Lebensgefühl. 2-armige Kandelaber, einen Hauch von Paris noch dazu. Und in diesem artifiziellen Suburb-Wahnsinn von Altamonta Springs geschieht das zweite Everything is Connected-Wunder, das Sam Tommy nicht erstaunen würde. Von der 500.000 Einwohner des Landkreises vermieten ausgerechnet diese beiden fröhlich kiffenden und sich von Tiefkühlpizza ernährenden Wirtschaftsstudenten ein Zimmer an Reisende und entpuppen sich als ehemalige Klassenkameraden von Sarah Barnes, jener Sarah Barnes, die am 12. Januar 2012 dem Leben des 3600 Jahre alten Senators mit einem Feuerfunken ein Ende setzte. Hot sei sie gewesen, blond und langbeinig und frühreif dazu. Alle Jungs waren scharf auf sie, sagt John, der jahrelange Tischnachbar Sarahs in der Highschool. Später sei sie Bikini-Model geworden. Und sieht man sich Bilder von der jungen Frau an, wird klar, was Crystal Meth mit einem Menschen anrichten kann. Es wurde nicht nur ihr, sondern auch dem Senator zum Verhängnis. Sarah Barnes hatte sich in jener Nacht mit ihrem Freund zu dem Baum begeben, einem Ort, der nicht nur für die Indianer, sondern auch für viele Jugendliche der Umgebung mystisch war. Meditativ sei es dort gewesen, sagt John. vor allem wenn man ins Innere des teilweise hohlen Stammes gekrochen sei, so wie Sarah Barnes, die darin mit einem Feuerzeug hantierte, um das Tütchen mit den Drogen zu betrachten, wie sie bei ihrer Verhaftung 6 Wochen nach dem Brand der Polizei erklärte. Denn sie war nicht nur völlig zugedröhnt in jener Nacht, sondern auch noch so dumm, den lichterloh brennenden Senator mit der Handykamera aufzunehmen und Freunden den Film zu zeigen mit den Worten »I can't believe I burned down a tree older than Jesus«. 6 Stunden hat es gedauert, dann war der Senator weg. 3600 Jahre in 6 läppischen Stunden zerstört. Nur ein Teil des Stammfußes steht noch und ein markantes Stück Borke ragt wie ein löchriger, 4 Meter langer Finger gen Himmel. Im Inneren rußig, außen mit Moos bewachsen. Und das Bild von den Stahlgerippen trennt sich auf, die aus dem Schutt der zerstörten Twin Towers in Manhattan ragen. Vorwurfsvoll und hoffnungslos. I hope she will stay in jail forever, sagt die Besitzerin des Puppenladens von Longwood, der etwas pervers anmutet in seiner überbordenden Rosahaftigkeit. Den lebensnah gestalteten Puppenmädchen mit den knuffigen Hautfalten und seiner Abteilung Nursery, eine Art Säuglingsstation. In Plexiglaskästen liegen Püppchen neben Püppchen auf dem Rücken. Alle mit offenstehendem Mund und gekrümmten Fingerchen. Ungute Gedanken an ein Babyleichenschauhaus oder ein Shop für Puppenpäderasten. Der Feuerwehrmann Brian Amberg, der damals im Löschteam gewesen war, sieht das nicht so eng. Das Feuerwehrhaus von Longwood steht im historischen Distrikt der kleinen Stadt, wo sich 1873 die ersten Siedler aus Tennessee und Boston niedergelassen hatten. Als der Alarm schrillte, sei er mit seinen Kollegen rausgerannt. Sie hätten die Flammen schon von Weitem gesehen, wie sie in den nachtschwarzen Himmel schlugen, aber nicht gewusst, was brenne. Nur sein Leutnant habe sofort gebrüllt. It's the Senator. Er selbst habe den Baum gar nicht gekannt, er sei nicht von hier, sagt Brian Amberg, aber der Leutnant sei nachhaltig geschockt gewesen. Der habe das als richtig gehenden Stich ins Herz empfunden. Immer wieder habe er gesagt, it kills me, it kills me. Als er vor dem Inferno stand und nicht verhindern konnte, dass der Baum bis auf den Grund abbrannte. Sie hatten ja erst den Zaun des Parks aufbrechen müssen und dann mit Schläuchen über den hölzernen Boardwalk rennen, der über den Morast zu den beiden Bäumen führt. Es gab viel zu wenig Platz für eine professionelle Löschaktion mitten im Wald. Die Männer konnten wegen der Hitze nicht nahe ran. Sie hätten zwar Schaum gesprüht, und auch ein Hubschrauber sei dazu gestoßen, der aus der Luft Wasser abgesetzt habe. Aber letztlich sei ihnen nichts anderes übrig geblieben, als zuzuschauen, wie der Senator verbrannte und verglühte und in sich zusammenfiel. Der Leutnant habe beinahe geweint. Vielleicht habe er sogar wirklich geweint. Nun ist es so, dass der Senator schon immer spezielle Freunde hatte. Dendrologen aus dem ganzen Land, an deren Institute die verkohlten Reststücke des Baumes verteilt wurden. Und da war auch Lamont Hardy, ein Highschool-Lehrer mit einem Faible für Zypressen und Orchideen, von denen er sogar eine neue Sorte züchtete. Hardy ist es letztlich zu verdanken, dass vor dem Feuerwehrhaus ein Klon des Senators wächst, mitten auf der nasstriefenden Wiese, weil die aufrechten Sumpfzypressen eine der raren Baumarten sind, die dauernde Bodennässe vertragen. Ein mit seinen 20 Jahren und 12 Metern Höhe noch am Anfang seines Daseins stehender Baum, der aus der Ferne mit seinen zarten, steil nach oben weisenden Verästelungen aussieht wie ein spitz zulaufendes Hängebirkenblatt. Lamont Hardy hatte Mitte der 90er Jahre alte Zypressen gesucht, die als Klonmaterial taugten, um damit eine Samenplantage aufzuziehen. Einige Triebe des Senators gehörten ebenfalls zu dem Experiment. Sie wurden auf passende Wurzelstöcke gepfropft, sind also mit dem Senator genetisch identisch, zumindest oberirdisch. Mit dem Baum vor dem Feuerwehrhaus ist im letzten Jahr ein weiterer Klon nach Longwood gebracht und beim Parkplatz des Old Tree Parks eingepflanzt worden. 100 Meter Luftlinie vom abgebrannten Senator entfernt. Schulkinder tauften ihn auf den Namen Phönix. Es ist ein rührendes Projekt, denn erst im Jahr 5564 wird der Wiedergeborene das Alter seines verkohlten Ahnen, der eigentlich sein verstorbener Zwilling ist, erreicht haben, so er es denn schafft, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Zwei Fragen sind interessanter als die nach dem Klonbaum auf dem Parkplatz, von dem man nicht weiß, ob man sich an ihm freuen oder ihn beweinen soll. Welche der Sumpfzypressen, die heute unscheinbar in unmittelbarer Nähe zu verkohlten Stumpf wachsen, wird den offenen Himmel nutzen und nach Jahrzehnte oder auch nach jahrhundertelangem Warten das Rennen um den freigewordenen Platz gewinnen, aufschießen und womöglich das neue Oberhaupt dieses Waldes werden. Irgendwann, wenn Lady Liberty schon nicht mehr lebt. Denn aufrechte Sumpfzypressen wachsen besonders schnell, wenn sich über ihnen überraschend ein Lichtfenster öffnet. Tausende Abkömmlinge keimen unter den großen Alten in den Wäldern und geben ihr Bestes, um zu gedeihen. Die meisten verkümmern jedoch wegen des Mangels an Sonnenlicht und vergehen wieder, werden zu Humus, nähren die Nächsten, die es versuchen. Doch stirbt ein Gigant schließlich, wird einer dieser Jungen kerzengerade dem Licht entgegenstreben, vor allem, wenn er wie die aufrechte Sumpfzypresse eine Konifere ist, in der Wuchsform weniger flexibel als Laubbäume, die sich entfernteren Lichtlücken entgegenrecken können. Was jedoch auch geschehen kann, und das ist die zweite, gewissermaßen die romantische Frage, die man angesichts der Personifizierung dieser Bäume stellen darf. Kann Lady Liberty durch ihre Fürsorge über die Wurzeln den Senator wieder zum Austreiben bringen? Es ist nachgewiesen, dass Baumstümpfe nach 200 Jahren wieder ausgetrieben haben, dass sie die ganze Zeit über am Leben geblieben waren, einem höchst reduzierten Leben allerdings, einem im Untergrund gewissermaßen. Wir, und das ist das Schöne an der Geschichte, werden es wohl nicht erleben. Doch wenn der Senator mit Hilfe seiner Nachbarin wirklich auferstünde als der eigentliche Phönix, fände Sam Tommys spirituelle Aussage eine ganz profane Bestätigung. Everything is connected.
Es nicht verkneifen, auf den Journalismus zurückzukommen, dass der Text ist mindestens so gut recherchiert wie geschrieben. Kompliment.
Danke.
Und jetzt hätten wir noch Zeit, einige Minuten für zwei, drei Fragen. Vielleicht, was ist erfunden, was ist nicht erfunden?
Ah. Was ist das fake? Machen wir dann morgen. Heute ist das ist heute falsch.
Bitte, benutzt die Gelegenheit.
Also es gibt mehrere älteste Bäume der Welt. Man ist immer die Frage, wie rechnet man? Und es gibt also diesen sogenannten ältesten, ist in Schweden. Das ist eine ganz kleine Fichte und die ist ein klonaler Baum. Also die hat oben, macht die immer wieder einen neuen Stamm. Aber unterirdisch ist sie 9.500 Jahre alt. Und als die Wissenschaftler die gefunden haben, mussten sie die gesamte Klimageschichte Europas quasi neu schreiben, also Nordeuropas. Und ich meine, ich musste da hochklettern und steigen im Schneesturm und am Schluss ist das dann da. Ja. Das war dann schon sehr rührend, weil das einfach ein sehr kleines Bäumchen ist. Also das ist in Schweden. Dann gibt es aber in den USA einen wahnsinnigen Baum, das ist der Pando. Das ist 80.000 Jahre alt. Es wird als das älteste Lebewesen, also eines der ältesten. Es gibt noch einen Pilz, der ist auch etwa so. Das ist hier, das sieht aus wie ein Wald. Das ist aber ein Baum. Und der hat angefangen, es sind 47.000 Stämme, und der hat angefangen mit einem Stamm und ist immer weiter unten. Es ist aber nicht ein Rhizom, sondern es ist wirklich, es gehört zu dem Baum. Und der stirbt jetzt auch. Also es ist schon traurig, von diesen 14 Bäumen geht es echt den meisten schlecht, aus irgendwelchen Gründen. Und bei dem auch, und dort ist es auch so, es hat viel mit der Klimaveränderung zu tun, es hat viel mit, dort gibt es viel Wild, weil es keine Wölfe mehr gibt, die das Wild fressen etc. Also das sind diese sechs amerikanischen, dann ist einer in Nordfrankreich, das ist in der Normandie, das ist vielleicht auch ein Lieblingsbaum. Das waren zwei Spinner, also zwei Priester, die gesehen haben, diese Eiche ist hohl. Und da könnte man doch unten in dieses Hohle rein, das ist diese hier, eine Kapelle reinbauen. Also es ist im Erdgeschoss quasi, wenn man vom Baum, vom Erdgeschoss reden darf, ist eine Kapelle drin, dann geht eine Treppe außen rum und im ersten Obergeschoss ist eine Eremitenklause drin mit einem Bettchen, was wirklich etwa 1,65 lang ist. Aber die beiden haben das im 17., 18. Jahrhundert überlegt und das gibt es immer noch. Aber weil dieser Baum halt immer noch lebt, schließt sich jetzt langsam dieser Eingang. Also man muss jetzt echt schon schlank sein, um reinzukommen. Und in 20 Jahren muss man sehr schlank sein, um da reinzukommen. Das ist das Schöne, dass die sich halt so sehr verändern. Ja? Die leben einfach und werden immer wieder anders. Und dann ist in der Schweiz, in Berlin, habe ich die dicke Marie, das ist, die steht im Tegeler Forst. In Sizilien gibt es den Castagno dei Cento Cavalli, das ist die Kastanie der 100 Pferde. Die heißt so, irgendwann hieß sie mal der 30 Pferde, jetzt sind schon 100 geworden, weil eine Königin, eine Isabella, wo strittig ist, um welche es sich gehandelt hat, in einer Gewitternacht mit 100 Kavalleristen, weil der Baum so groß ist, Sex hatte mit einem nach dem anderen und mit einem Hengst noch dazu. Das ist der sizilianische Baum.
Alles nachlesbar im Buch, das Sie erwerben können am Büchertisch. Vielleicht noch eine Frage? Ja?
Nee, ja, es fehlt leider Afrika. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Baobab dabei gehabt. Es gibt auch in Japan einen Baum, der. Aber es war einfach zu aufwendig und also es war wirklich natürlich. Also es ist eigentlich Budget nur ist. Europa und Amerika.
Das Budget, ja?
Das Budget, genau.
Ja, was Sie von der Isabella erzählt haben, war wahrscheinlich ein Mythos.
Ja, ich hoffe es, ja. Ja, genau. Ja, genau. Und es gibt den in Sri Lanka. Also ich glaube, das, was belegt ist, ist mit diesem, also das weiß man, also dieser Baum in Sri Lanka, ja, ist eine Feige, dass die von der Frucht von diesem Buddha-Baum in Indien stammt, das ist, glaube ich, belegt, weil das ist der Baum mit dem ältesten Pflanzdatum, das man kennt, das ist irgendwie 1850 Jahre alt oder so. Bei dem Ur-Buddha-Baum weiß ich nicht, ob es ein Mythos ist, aber dieser berühmte dann in Sri Lanka, der ist belegt. Ja.
Ja?
Also es ist im Prinzip ist das Ganze ein Jahr. So. Also ich habe ein Jahr mit Bäumen verbracht. So. Und ich würde immer wieder ein Jahr mit Bäumen verbringen. Man kann nicht genug Zeit mit Bäumen verbringen.
Ja?
Ja, ist schön, weil ich habe eben auch, also wir nennen sie ja Arfen in der Schweiz und ich habe auch eine Arfe im Engadin drin. Und was bei denen halt ganz toll ist, ist ja das mit dem Geruch. Also wenn man schlecht schläft, sollte man sich ein Kissen aus Arfenholz zulegen. Und das Verrückte bei den Bäumen ist, dass wenn Zirben oder Zirbelkiefer oder Arfe heißt es bei uns, dass dieser Geruch, auch wenn die Wände mit Furnieren oder so gemacht sind, der hält 200 bis 300 Jahre. Also die riecht nach 200 Jahren noch, was ja schon ein Wahnsinn ist und einen beruhigen soll. Also es geht, der Herzschlag wird langsamer, deswegen schläft man besser. Das ist nachgewiesen. Also wer schlecht schläft, Arfenholz, Zirbelholz. Gut, vielen Dank.
Danke für Ihr aufmerksames Zuhören. Also auch für mich war dieses Buch eine Entdeckung. Nicht, dass ich jetzt heimgehe und Bäume pflanze oder Bäume ausreiße vielleicht, das noch eher. Aber ich werde ganz anders durch Wälder laufen als bisher. Vielleicht geht das Ihnen auch so. Danke, dass Sie hier waren. Danke. Morgen noch ein Hinweis, muss ich machen auf morgen. Wir lesen um 3 Uhr aus diesem Buch da. Wir gehen in die Büsche. Und wir freuen uns, wenn Sie alle dabei sein können. Dann ist da draußen eine kleine Kasse für das Sprachsalz. Und wir als Schweizer können nur hoffen, füllt diese Büchse. Also ihr habt eine ganz tolle Veranstaltung hier. Das ist
das,
super.
Was, das ist diese Schweizer. Ja. Ja. Deswegen mit dem Bankenwesen. Ja, so ist das gekommen. Ja.
Okay. Kann ich gut. Hi. Genau. Hallo miteinander.
Ciao zusammen.